Willkommen, schön, dass ihr mal wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maldons Meinung. Und ich sage natürlich Hallo, Alfred.
Sage ich auch Hallo.
Bevor wir auf ein paar Einzelwerte zu sprechen kommen, erstmal so ein Gesamtmarktüberblick, denn ja, die Gesamtmärkte, wir starten hier mit dem Nasdaq 100 und wir sehen ihn exemplarisch gleich, die sind ja so ein bisschen zwischen verschiedenen Themen gefangen. Auf der einen Seite haben wir immer noch die Handelskonflikte an allen möglichen Ecken und Enden, auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen Zinshoffnungen, weil ein paar Konjunkturdaten schlechter ausgefallen sind als erwartet in Amerika, und das KI-Thema erlebt so einen kleinen Rehype.
Ja, KI war ja nicht wirklich weg. Auch wenn das viele gesagt haben oder zumindest angedeutet haben, oder dass sich das Wachstum abschwächt etc. Kommen wir aber gleich noch dazu. Erstmal, wie gesagt, Blick auf den Gesamtmarkt. Ja, wir haben im Prinzip die Verluste im Zuge dieser unleidlichen Zollkrise komplett wieder aufgeholt, kann man sagen, im Technologiesektor. Wir haben viele Werte, die schon wieder neue Höchststände erreicht haben. Und das zeigt eigentlich tatsächlich, dass das Thema, ich habe es von Anfang an gesagt, temporär ist, wieder verschwinden wird. Klar, es ist noch nicht ganz weg, wir werden immer wieder neue Botschaften bekommen, aber dieser Schock, den wir hatten, der ist mittlerweile vorbei. Jetzt geht es nur noch darum, wo kommen wir am Ende raus. Aber das Gute ist, dass dadurch, dass das Zollthema jetzt nicht mehr so präsent ist, kommen viele andere Themen wieder zum Vorschein. Wir hatten sehr gute Unternehmensdaten in der letzten Unternehmenssaison, die ja gerade abgelaufen ist. Kommen wir auch noch gleich zu Nvidia. Dann hatten wir oder haben wir sehr gute Inflationsdaten in letzter Zeit gehabt. Wir werden wahrscheinlich wieder deutlich fallende Zinsen bekommen. Also der ganze Markt sieht jetzt eigentlich, oder das ganze Umfeld sieht doch deutlich besser aus, als man das noch vor ein paar Wochen gedacht hat. Insoweit ist diese Rallye schön und gut. Jetzt stehen wir wieder da, wo wir waren. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Es gibt viele, und das ist gut, die sagen, ja, so kann es nicht weitergehen. Der Aufwärtstrend wird jetzt immer wieder gestoppt, denn die Zolldiskussion ist noch längst nicht vorbei. Da kann noch viel Schlimmes passieren. Aber gerade diese Skepsis könnte die Triebfeder sein für weiter steigende Kurse. Und wie gesagt, es gibt auch viele Faktoren, die jetzt wirklich sehr gut aussehen. Und vor allen Dingen ein Faktor, den viele gar nicht auf dem Radar haben, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole mich da aber gerne, die Retail-Investoren, also die Privatanleger, kaufen. Und sie öffnen neue Konten bei Robinhood, sie kaufen Aktien, sie nutzen Kursrücksetzer zum Kauf. Und das ist ein gutes Zeichen, denn das hatten wir zuletzt in der Corona-Zeit. Und da ist der Markt ja doch ganz erheblich gestiegen.
Was ich mich aber frage, ob der Schein nicht trotzdem trügt, weil klar, man reagiert nicht mehr ganz so geschockt, wenn Trump mal wieder irgendwelche Zollankündigungen raushaut. Aber die Unternehmen werden ja dann doch drunter leiden. Jetzt haben wir die Stahlzölle bei 50% seit heute. Mit der EU ist noch keine Einigung erzielt. Mit China mal besser, mal schlechter. Irgendwann wird das auf die Bilanzen sich dann doch negativ auswirken und dann sind aber die Gesichter lang.
Ich glaube schon, dass man sich da einigt und nicht jetzt bei 50%, sondern bei 10, 20% irgendwas in der Größenordnung. Denn ich meine, Trump ist ja nicht dumm. Er ist zwar ein bisschen poltrig und geht immer mit wilden Zahlen raus, aber er weiß dann schon am Ende, und er ist ja auch nicht alleine, er hat ja auch ein paar Leute, mit denen er spricht, hoffentlich mit Elon Musk jetzt nicht mehr, aber andere, die ihm auch erklären werden, dass es für die US-Wirtschaft vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, so hohe Zölle einzuführen, weil er natürlich dann auch die Zölle selber zahlen muss. Darauf wird sich keiner einlassen, dass das nur einseitig ist. Also insoweit, ich bin da guter Dinge, dass man sich da einigen wird. Und man wird dann auch mit höheren Zöllen leben können. Es sei denn, sie sind wirklich extrem hoch, 50% plus, dann natürlich nicht mehr. Oder was wir bei den China-Zöllen hatten, über 100%. Das ist quasi faktisch ein Zusammenbruch des Handels. Aber soweit, man wird sich da schon auf einem guten Weg einigen.
Jetzt schauen wir mal auf den Bitcoin. Der konsolidiert ja gerade so ein bisschen in der Nähe seines Allzeithochs, also auf sehr hohem Niveau. Bisschen Ruhe kehrt momentan ein. Ist das vielleicht Luft holen vor einem neuen Durchbruch, Ausbruch?
Das kann gut sein. Also was hier ganz interessant ist bei diesem Anstieg, der wurde eben nicht getragen von Privatanlegern, sondern hauptsächlich von Großanlegern, von Unternehmen, von Staaten, von ETF-Käufen. Und die ETF-Käufe sind jetzt auch größtenteils Käufe von größeren Institutionen, die jetzt eben in den Bitcoin investieren. Und das ist eigentlich der große Vorteil zu den ganzen anderen Rallyes, gerade zu dieser Rallye, die war getragen von Retail-Investoren. Und deswegen gab es auch hier diesen massiven Rücksetzer, weil natürlich Retail-Investoren hauptsächlich Trader und Spekulanten sind und die wollen irgendwann auch mal wieder raus, den Gewinn mitnehmen. Während die großen Adressen jetzt den Bitcoin kaufen als Asset-Klasse und eben nicht wieder raus wollen. Oder MicroStrategy, die kaufen den Bitcoin auch. Michael Saylor hat ja gesagt, auf die Frage, wann er den Bitcoin verkaufen will, warum soll er ihn verkaufen? Oder was er an Steuern zahlen muss. Es gibt jetzt viele große Adressen, die den Bitcoin wirklich kaufen und halten. Ähnlich wie man Gold auch kauft und hält. Klar, es gibt auch Goldtrader, aber die meisten sind doch Investoren, die dann das als Assetklasse nehmen und als Depotbeimischung. Die Frage ist, wie groß wird diese Beimischung beim Bitcoin? Und das wird man sehen. Also wenn es 1% des Privatvermögens in den Bitcoin gehen würde, dann stünde der Bitcoin bei 250.000. Das kann man jetzt hochrechnen. 4% sind wir bei 1 Million. Sehen wir mal. Ich glaube schon, dass wir die Millionen bei Bitcoin sehen. Ich mute mir jetzt nicht an, da eine Zeit zu nennen. Mhm. Aber wenn dieser Trend, den wir jetzt wirklich haben, diesen etablierten Trend, Bitcoin als Anlageobjekt zu sehen und ihn auch dauerhaft zu behalten, wenn der nur so weitergeht, wie er jetzt gerade läuft, dann ist ein Anstieg geradezu zwingend, weil wir tatsächlich 21 Millionen Bitcoin maximal haben werden und wir sind schon bei 19,8 Millionen. Also da kommt nicht mehr viel auf den Markt und die Nachfrage wird sicherlich größer sein als diese 2 Millionen, die in den nächsten 100 Jahren noch auf den Markt kommen werden.
Dann schauen wir jetzt mal auf das wieder wertvollste Unternehmen der Welt.
Achso, hatten wir bei Bitcoin nicht noch eine Grafik?
Nein.
Ach, wenn ich. Nee, was ich noch was sagen wollte, ich hatte noch eine Grafik, habe ich wahrscheinlich gar nicht geschickt. Und zwar ging es darum, wie viele Unternehmen mittlerweile Bitcoin haben. Das sind, glaube ich, 80 öffentliche Unternehmen. Es werden immer mehr. Also die, das Geschäftsmodell von MicroStrategy kopieren und eben auch Bitcoin kaufen als Geschäftszweck. Bitcoin-Akkumulation, schwieriges Wort. Und das werden auch immer mehr Firmen. GameStop ist jetzt neu eingestiegen in den Bitcoin-Markt. Metaplanet in Japan kauft immer mehr Bitcoin. Und das ist natürlich auch schon ganz ordentlich. Alleine MicroStrategy hält 3% aller Bitcoin und alle Firmen zusammen halten, glaube ich, 8% oder 9% aller Bitcoin, jetzt schon. Also da kommt jede Menge Nachfrage von allen Seiten.
Wir werden es demnach weiterhin natürlich in dieser Sendung begleiten und in deinem Börsenbrief sowieso.
Genau, sowieso. Da sind wir in Bitcoin auch dabei.
Nvidia, darauf wollte ich jetzt gerade schon zu sprechen kommen, ein bisschen voreilig, denn es ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Im Januar war es das letzte Mal, zwischenzeitlich war es wieder Microsoft, aber jetzt ist es wieder, weil eben dieser Hype auch zurück ist.
Genau, ganz knapp. Gestern ist Nvidia um 2,8% gestiegen und Microsoft nur um 0,2%. Das hat ausgereicht, um die zweite Nachkommastelle, wobei die zweite Nachkommastelle sind immer noch Milliarden, weil die erste sind Billionen. Das sind dann also doch 3 Milliarden, besser ist jetzt mal Nvidia im Börsenwert. Da hätte man vor 4 Wochen auch nicht mit gerechnet, dass es so schnell wieder geht, weil Nvidia hat ja doch kräftig verloren, ist von 150 auf weit deutlich unter 100 gefallen, ist jetzt wieder bei 140. Schöne Erholung, nichtsdestotrotz zeigt diese Übersicht auch so ein bisschen, also Apple ist jetzt doch ein bisschen abgeschlagen, das sehen wir auch gleich noch, dass Apple auch jetzt in der Erholungsphase nicht so mitgemacht hat. Aber Nvidia hat jetzt auch sehr gute Zahlen vorgelegt, das gehen wir auch gleich noch drauf ein. Und nochmal, das Thema KI war nie weg. Die Nachfrage ist immer hoch geblieben. Klar, in China wird erstmal nichts mehr verkauft, aber auch das wird sich wahrscheinlich wieder ändern. Und selbst wenn nicht, es gibt so viele neue Aufträge für Nvidia aus Saudi-Arabien zum Beispiel, einen Riesenauftrag, der diese China-Delle mehr als ausgleichen kann. Also da ist von der Nachfrageseite her überhaupt kein Problem. Das hat auch die Aktie angetrieben, dass man eben gesehen hat, auch mit den Zahlen, dass das Geschäft nach wie vor gut läuft. Klar, die Wachstumsraten gehen zurück, aber nicht so dramatisch, wie das doch einige befürchtet hatten.
Da schauen wir mal auf die Umsatzerwartungen. Zukünftig hier bei Nvidia, hast du uns doch eine Grafik zu mitgebracht?
Ja, nee, das sind eigentlich tatsächlich die letzten Zahlen.
Ja, aber 26, dachte ich, die Erwartungen.
Ja, das ist schon das Geschäftsjahr 26. Die haben ja so ein gebrochenes Geschäftsjahr. Also das sind quasi die letzten Zahlen gewesen.
Okay, gut.
Ja, das ist.
Hab nur einen ganz kurzen Blick drauf, oder? Grafikumsatz.
Okay. Ja, das sieht man eigentlich ganz schön. Ganz erstaunlich eigentlich. Das geht los Anfang 22. Und dann kam mir irgendwann im November 22 ChatGPT. Und ja, es hat ein bisschen gedauert und dann sind extrem die Umsätze angezogen. Und man sieht hier, das Hellgrüne sind die Gaming-Chips und das Dunkelgrüne sind die Datencenter-Chips. Und man sieht es ganz interessant, 22 war noch Gaming der größere Bereich und jetzt ist es ganz klar, während Gaming konstant ist, wobei jetzt im letzten Quartal ist Gaming auch wieder ordentlich gewachsen, aber natürlich der Löwenanteil des Umsatzes, das sind die Datencenter-Chips, die Nvidia verkauft. Nochmal zurück. Ich war noch nicht fertig.
Ja.
Und hier sieht man nochmal, das war die Erwartung, 43,3 Millionen und es sind, glaube ich, 800 Millionen mehr geworden 800 Millionen, ja genau. Also man hat die Erwartungen übertroffen, wenn auch nicht extrem übertroffen, aber weil vorher die Skepsis so groß war, hat die Aktie dann doch eher positiv auf die vorgelegten Zahlen reagiert.
Da sind wir auf die zweite Grafik, die sie gerade schon mal kurz reingeschummelt hat. Genau, da geht es um China.
Da geht es um China. Da sieht man tatsächlich, klar, China macht schon was aus. Um die 12% waren es im letzten Quartal vom Umsatz. Aber man sieht schon, dass gerade jetzt auch der amerikanische Umsatz extrem gestiegen ist in den letzten Quartalen, auch im Rest der Welt. Also klar, es wäre 12% Umsatz, das wäre nicht schön, wenn das wegbricht. Aber das letzte Wort ist ja auch hier noch nicht gesprochen. Aber auch so kommt Nvidia ganz gut zurecht.
Jetzt ist man wieder auf dem Niveau vor dem Zollchaos, sage ich jetzt mal.
Ja, nicht, ja, das Hoch war etwas über 150, wir sind wieder bei 140. Aber nochmal, Nvidia ist auch jetzt immer noch attraktiv bewertet. Klar, wir haben jetzt kein KGV von 20 mehr, aber es ist jetzt bei um die 30. Und das ist immer noch günstig für ein Unternehmen, das immer noch Wachstumsrate von deutlich über 50% hat.
Dann schauen wir jetzt auf die neue Nummer 2, also auf Microsoft. Seit gestern wieder die neue Nummer 2. Was ist deine aktuelle Einschätzung?
Das ist eigentlich schon stark, dass bei dem Einstieg, dass Nvidia Microsoft überholt hat. Ja. Aber man sieht auch, Microsoft hat das sehr gut überstanden. Microsoft ist für mich von den Mac 7, abgesehen von Nvidia, das ist ja ein KI-Wert, der Wert eigentlich mit der meisten KI-Fantasie. Klar, man ist fast 50% an OpenAI beteiligt, dem Entwickler von ChatGPT. Das macht natürlich eine Menge aus. Da ist man sehr günstig auch eingestiegen. Man hat auch sonst, man investiert extrem viel in Datencenter und ja, ist da ganz gut dabei. Hier sieht man nochmal die Erholung die Entwicklung der Mac 7 seit dem 1. Juni oder seit Ende April, um genau zu sein. Und das ist ganz interessant, dass tatsächlich Nvidia und Tesla am besten gelaufen sind mit Abstand. Und die einzige Aktie, die nicht gestiegen ist in dieser Zeit, das ist Apple, die haben sogar leicht verloren. Und das ist auch so ein bisschen so ein Spiegelbild, wer ist wie stark KI fokussiert. Und da ist Apple natürlich schon ein bisschen hinten dran, weil man die KI nicht auf seine iPhones bekommt. Und weil man auch sonst irgendwie da schon hinterherhinkt und händeringend versucht, jetzt mit Partnern den Anschluss zu finden. Also für mich die Favoriten von, klar, sind natürlich Tesla und Nvidia und dann noch eine Microsoft dazu. Das sind so meine Tops unter den Mac 7, die Top 3 der Mac 7 sozusagen.
Mich hat auch überrascht, dass Sie dafür gesorgt haben oder mit dafür gesorgt haben, dass wir den besten Mai seit 1990, stand hier da oben.
Genau, das war der beste Mai seit 1990. Gut, der Mai ist auch Fell in May, ne? Ja, aber das stimmt jetzt auch nicht so ganz, weil ich glaube 70% der Monate Mai seit 100 Jahren waren positiv. Also jetzt hatten wir tatsächlich den besten Mai seit 1990.
Wow, und das trotz der ganzen...
Vielleicht sogar wegen... Ja, weil auch das vorher hatten wir den Dippen. Also von so einem Dip erholt sich dann immer ein bisschen leichter.
Ja, stimmt. Kennen wir ja noch von vor 5 Jahren. Corona. Ja. Wir können auf CoreWeave und auf Applied Digital, denn die beiden haben sind eine Partnerschaft eingegangen, ein Milliarden-Deal. Worum ging's oder geht's genau?
Ja, vielleicht erstmal kurz zu CoreWeave nochmal. Die Aktie ist ja jetzt nicht so unbedingt bekannt. Das ist einer der größten Anbieter von Rechenzentren. Größter Kunde Microsoft, im letzten Jahr 60% des Umsatzes gemacht mit Microsoft CoreWeave. Das ist auch für viele so ein bisschen so, ist halt nicht gut, wenn man von einem Kunden so abhängig ist. Aber an die Börse gegangen im April, natürlich gerade keine gute Zeit gewesen, man sieht's. Wir hatten, ich glaube, Ausgabepreis war 40 und die Aktie ist dann sogar unter 40 gefallen. Nvidia ist an CoreWeave beteiligt, musste den Kurs dann noch stützen, sonst wäre der Börsengang komplett in die Hose gegangen. Und alle haben gedacht, ja, das wird nichts. Und wie siehe da, von 40, jetzt sind wir mittlerweile bei 150. Die Aktie hat sich also fast vervierfacht innerhalb von 2 Monaten. Und wir reden hier auch nicht von einem Wald- und Wiesenunternehmen, sondern wir haben jetzt einen Börsenwert von 58 Milliarden Dollar. Und wie gesagt, CoreWeave ist die Nummer 1 bei Rechenzentren. Und das ist schon erstaunlich. Und das zeigt tatsächlich, KI ist weg oder es wird nicht mehr nachgefragt. Wir brauchen keine Rechenzentren mehr. Doch, brauchen wir schon. CoreWeave braucht nämlich sogar so viele Rechenzentren, dass sie jetzt tatsächlich neue anmieten müssen, und zwar bei Applied Digital. Das ist dieser Deal. Man will im ersten Schritt 350 Megawatt anmieten auf eine Zeit von 15 Jahren und zahlt dafür 7 Milliarden Dollar. Man kann davon ausgehen, dass CoreWeave wiederum von seinen Kunden mehr bekommt als diese 7 Milliarden, dass man natürlich auch noch ordentlich daran Geld verdient.
Und da Applied Digital, können wir auch gleich drauf gucken, hat dann auch dementsprechend reagiert, die Aktie. Wann war es? Gestern, vorgestern?
Ja, Corbis hat ja auch reagiert. Komischerweise einen Tag später, die ist gestern um, ich glaube, über 20% gestiegen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Applied Digital ist vorgestern, also bei Ankündigung des Deals, um fast 50% gestiegen. Das liegt so ein bisschen daran, Applied Digital baut halt auch ein großes Datencenter in den USA. Ersten Schritt 100 Megawatt, dann 150, dann 300. Das kann dann raufgehen bis zu einem Gigawatt, aber die ersten 350 Megawatt hat sich jetzt CoreWeave gesichert und Applied Digital baut das schon recht lange und seit über einem Jahr will man einen Kunden nennen und konnte das immer nicht oder weil man eben noch keinen hatte. Und jetzt hat man eben CoreWeave als wirklich etablierten Kunden und das hat zu diesem enormen Kurssprung geführt. Ich sage mal so, ich glaube sogar, das reicht noch gar nicht aus, denn wir sind ja noch längst nicht bei den Höchstständen und Applied Digital hat auch einige andere gute Deals eingetütet. Aber das war jetzt ganz wichtig, dass man endlich diesen Großkunden genannt hat. Für mich eine der spannendsten Aktien in dem Bereich, Datacenter. Und auch spannender als CoreWeave, weil die sind mir dann doch schon ein bisschen zu teuer. Hier reden wir über einen Börsenwert von 2 Milliarden Dollar gegenüber 56 Milliarden. Und nochmal, also wenn wir 2 Milliarden Dollar Börsenwert nehmen und dann 7 Milliarden Dollar Umsatz, klar über 15 Jahre, aber selbst pro Jahr ist das sehr erheblich. Das sollte schon sich auf den Aktienkurs auswirken.
Jetzt wird durch diese Nachfrage nach Rechenzentren oder Rechenkapazitäten ja noch andere Unternehmen profitieren. Vielleicht wahrscheinlich auch Nebius Group, die hattest du vor 1, 2, 3, 5 Wochen mal vorgestellt.
Genau, Nebius Group ist die ehemalige Yandex, die haben ihr Russlandgeschäft komplett verkauft, machen jetzt nur noch Rechencenter, das heißt nicht nur noch, sondern hat auch noch ein paar interessante Firmentöchter im Bereich autonomes Fahren, fahrende Roboter und KI. Aber das Kerngeschäft sind Rechenzentren, die man in Europa und in den USA betreibt. Die Aktie hat von dieser CoreWeave Applied Meldung, eigentlich läuft es, profitiert die ganze Branche nicht profitieren können, weil man, ich will nicht sagen dummerweise, aber vielleicht unglücklicherweise genau an dem Tag eine Kapitalmaßnahme bekannt gegeben hat. Man beschafft sich 1 Milliarde Dollar über 2 Wandelanleihen und das kommt an der Börse immer nie so gut an. Letztendlich war das aber ein sehr guter Deal, denn man zahlt nur 2 bzw. 3% Zinsen auf eine Laufzeit von 4 oder 5 Jahren und das ist natürlich schon relativ günstig und jetzt kann man zusätzlich zu den über 2 Milliarden Cash, die man noch hat, hat man noch mal 1 Milliarde dazu und kann also noch mehr investieren. Das zeigt erneut, dass die Nachfrage nach Datenzentren und nach Rechenkapazitäten so groß ist, dass es gar nicht schnell genug gehen kann und dass man gar nicht schnell genug das Geld verwenden kann, soll, muss, um hier neue Kapazitäten zu schaffen. Für mich ist das neben Applied vielleicht sogar die noch spannendere Aktie, weil man finanziell so gut aufgestellt ist, keine Schulden hat. CoreWeave hat extrem hohe Schulden, Nebius Group hat keine Schulden und man hat vor allen Dingen auch Datencenter nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und das ist auch noch sicherlich ein Qualitätsmerkmal.
Dann fahren wir auf die Elektromobilitätsbranche in China. BYD hat ja die Verkaufszahlen für den Mai vorgelegt. Eigentlich haben wir hier aufgestanden und haben dann über Rekorde sprechen können. Diesmal nicht, zumindest nicht was China angeht. Ja. Europa schon, da gab es Rekorde.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen, ja, die Aktie hat doch gelitten, was unter anderem daran lag, dass man Preissenkung angekündigt hat. Das war so ein bisschen schockierend, das war, glaube ich, vor gut einer Woche, da hieß es, BYD kürzt, reduziert die Preise um bis zu 35%. Letztendlich war das nur ein einziges Modell und dann kam noch dazu, dass in diesen Preissenkungen waren auch die staatlichen Vergünstigungen schon mit drin, wenn man die rausrechnet. Dann waren es im Schnitt Preissenkungen im Schnitt von 9%. Und das ist eigentlich ganz im Rahmen. Das macht BYD regelmäßig, um sich dem Markt anzupassen, um vielleicht sogar noch neue Marktanteile zu gewinnen. Und man macht das auch deswegen, weil man es kann, weil man eben so niedrige Produktionskosten hat, so eine hohe Fertigungstiefe und dann immer noch hohe Margen hat. Also war alles nicht so schlimm. Die Verkaufszahlen tatsächlich, man sieht es hier, das waren jetzt die letzten Zahlen, da sieht man die letzten 3 Monate. Relativ konstant und wenn man sich das mal zurück anschaut im letzten Jahr, ja gut, da war eine kleine Steigerung drin, aber so richtig Schwung kam eigentlich erst ab August. Vielleicht sehen wir das diesmal auch, dass auch jetzt ab August dann die Verkaufszahlen wieder kräftiger steigen. Ja, war jetzt nicht ganz so überzeugend, die Zahlen, das Wachstum nur noch bei 15% im Vergleich zum Vorjahr. Wir hatten zu Jahresbeginn noch Wachstumsraten von über 30%. Das Problem sieht man hier ganz deutlich, sind die Plug-in-Hybride, die einfach diesen Spitzenwert, den sie mal hatten, am Ende des letzten Jahres nicht mehr erreichen. Während die Elektroautos fast auf Rekordniveau sind und erstmals in den letzten beiden Monaten hat BYD wieder mehr E-Autos als Plug-in-Hybride verkauft. Tatsächlich für mich sind Plug-in-Hybride eh keine Lösung und wenn auch nur eine Zwischenlösung. Und ich denke mal, das sieht Bieber die ähnlich. Aber solange sich die Autos gut verkaufen, macht man das natürlich. Aber auf Sicht sind natürlich E-Autos die Zukunft.
Und das meinte ich mit den Verkäufen außerhalb Chinas, da lief es besser.
Genau, also weiterhin. Man kann es jetzt auch negativ sehen, wenn man, also ich sehe es erstmal negativ, wenn man jetzt diese starken Zahlen rausrechnet, dann wären die China-Zahlen, glaube ich, sogar stagniert. Aber insgesamt haben diese Zahlen zum Wachstum beigetragen. Und ja, wir sind jetzt bei über 80.000 exportierten Autos. Das sind jetzt schon deutlich über 20% des gesamten Umsatzes. Und das wird im nächsten Jahr deutlich mehr, weil es starten ja dann die ersten Fabriken. Dieses Jahr in Ungarn geht es los. In Brasilien wird eine gebaut, in der Türkei. Dann hat man jetzt ja mittlerweile, glaube ich, 5 Schiffe. Das werden insgesamt 8. Also dieser Auslandsanteil wird stetig weiter wachsen.
Und man sieht hier, man hat sogar Tesla überholt.
Ja,
wenn auch minimal.
Genau, BYD ist tatsächlich, obwohl, ich verstehe es immer noch nicht, warum BYD der Auto so teuer macht. Nochmal dieser BYD Seagull, das ist der Kleinwagen, den es hier demnächst oder ich glaube jetzt sogar schon für 20.000 Euro gibt. Der wird in China ab mittlerweile nur noch 7.000 Euro verkauft, neu. Mhm. Und warum man hier den Preis mehr als doppelt so hoch macht, erschließt sich mir nicht. Aber trotzdem, die Autos verkaufen sich. Wir wird jetzt erstmal in die Top 10 geschafft in Europa im ersten Quartal. Aber hier sieht man, das war diese Schlagzeile. BYD überholt Tesla in Europa. Klar, hat man überholt, aber man sieht auch diese Zacken bei Tesla. Und das ist immer so, dass Tesla im ersten Monat eines Quartals immer extrem wenig Autos verkauft. Im zweiten und dritten Monat eines Quartals wird es dann deutlich mehr. Und deswegen ist das jetzt sicher nur eine Momentaufnahme. Tesla verkauft schon noch deutlich mehr Autos in Europa. Das wird man in den nächsten Quartalen und in den nächsten Monaten sehen. Aber wahrscheinlich wird BYD Tesla irgendwann auch nachhaltig in Europa überholen, denn man hat einfach viel, viel mehr Modelle, gerade im niedrigen Preissegment, in dem ja Tesla gar nicht vertreten ist oder noch nicht vertreten ist. Da ist BYD doch vorn dran. Und ja, die Aktie tatsächlich durch diese Preissenkung ja korrigiert, aber das ist ja auch mal klar. War natürlich ein bisschen ärgerlich, gerade ein neues Hoch gemacht, dann die Korrektur. Aber das sehe ich eher als ganz gute Gelegenheit.
Zum Kaufen, zum Nachkaufen.
Ja, wie handelt man nicht, man kauft die Aktie und lässt sie liegen. So.
XPeng hat natürlich auch Auslieferungszahlen vorgelegt für den Mai. Auch da hat das Wachstum verlangsamt sich, aber ist immer noch auf einem guten Niveau.
Ja, es ist immer noch bei rund 200%, also verdreifacht. Gut, ist natürlich so, dass XPeng auch von einem niedrigen Niveau kommt und hat jetzt doch in diesem Jahr einige neue Modelle auf den Markt gebracht, die sich sehr, sehr gut verkaufen. Es kommt jetzt gleich noch ein weiteres dazu, sehen wir gleich. Aber ich glaube, den 7. Monat in Folge über 30.000 Autos im Monat, damit liegt man in China weit vor Volkswagen und ich glaube insgesamt auf dem 5. oder 6. Platz. Also man trifft den Geschmack der Kunden sehr gut und nochmal, XPeng ist ja weit mehr als Autos. XPeng ist Chips, Roboter, fliegende Autos. Also das ist schon so die chinesische Tesla, aber tatsächlich auch der Automarkt läuft sehr gut. Und man hat auch Zahlen vorgelegt vor knapp 2 Wochen. Auch die sind extrem gut ausgefallen. Man ist auf dem Weg in die schwarzen Zahlen. Das wird im zweiten Halbjahr dann wahrscheinlich auch klappen.
Dann schauen wir mal auf das neue Modell. Hast du uns auch noch mitgebracht? Genau.
Genau, das ist der Mona M03. So erinnert schon ein bisschen ans Model 3 von Tesla. Ist auch ungefähr ja, von der Abmessung ähnlich. Das Besondere ist, dass tatsächlich ist der Preis ab 17.000 Euro umgerechnet. Und es hat die vollen Fahrassistenzsysteme, also quasi das vollautonome Fahren schon an Bord, KI, gestützt, ähnlich wie das FSD von Tesla. Und das ist das erste Auto, was es unter 20.000 Dollar gibt, das das an Bord hat. Und Verkaufszahlen sind sehr gut, die man hat. Sehen wir gleich. Haben wir das noch? Habe ich das auch?
Nee, haben wir leider keine Grafik. Nur so verraten.
Wo sind denn die Grafik? Ja, ich hatte noch eine Grafik, da standen irgendwie 12.000, irgendwas. Auf jeden Fall hat man in der ersten Stunde 12.000 Vorbestellungen für das Auto bekommen. In einer Stunde, das ist bemerkenswert. Wenn das so weitergegangen ist, ja, dann ist man schnell bei einer Million. Nein, aber es ist schon beeindruckend, dass wirklich ein Auto mit diesem vollen Fahrassistenzsystem für unter 20.000 Dollar, also für sogar 18.000 Dollar zu haben ist.
Gut, dann warum man es da noch längere Zahlen gibt.
Ja, da muss man nicht viel zu sagen, ist nicht viel passiert. Die Zahlen haben nur zu einem kurzen Spike geführt. Aber für mich ist dieses Niveau ein klares Kaufniveau.
Robinhood, schauen wir da noch drauf. Kommen wir wieder ein bisschen zurück aufs Thema Krypto, denn die treiben die Krypto-Expansion ja weiter voran. Bitstamp hat man sich jetzt einverleibt, übernommen. Ja, und der Kurs steigt auch immer weiter.
Ja, Robinhood macht es einfach clever, das muss man sagen. Man wächst organisch, dann macht man immer selektiv noch Zukäufe, baut seine Geschäftsbereiche immer weiter aus, expandiert international und ja, das läuft einfach rund. Man hat einfach auch die Software ist so gut, dass die Leute es quasi lieben, Aktien zu handeln und Kryptos zu handeln mit dem System. Und ja, das spiegelt sich auch im Kurs wieder. Also ich verstehe diesen Einstieg sehr gut. Ich meine, die Aktie hat sich jetzt vom Tief, wir waren bei 30, deutlich mehr als verdoppelt. Mhm. Aber dieser Absturz, der war natürlich vollkommen überzogen. Dass Robinhood jetzt so unter den Zöllen leidet, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber wenn wir das hier mal rausnehmen, dann sehen wir, also eigentlich ist es genauso weitergelaufen. Das hier streichen wir mal raus. Aber wir streichen es nicht raus, weil nämlich in meinem Report habe ich hier unten gleich zweimal Hebelspekulationen gestartet und die jeweils mit, ich glaube, bis zu 200% Gewinn verkauft innerhalb weniger Wochen. Also man kann dann solche Dips auch mal sehr gut nutzen zum Traden. Aber dennoch, auch Robinhood ist eine Aktie in meinem Report seit 2022 dabei, liegt jetzt, glaube ich, mit 700% im Plus und wird auch nicht verkauft.
Genau, wahrscheinlich haben es auch viele dir nachgemacht oder gleich getan. Deswegen ging es ja so steil wieder bergauf. Man hat da gedacht, ja, fundamental hat sich nichts verändert, ist nicht schlechter geworden. Genau. Also müssen wir die
Höchstzeit. Und es ist ja letztendlich so, es war ja viel los an der Börse, das ist ja gut für Broker. Und klar ist es besser, wenn es nach oben geht, aber selbst wenn es nach unten geht, verdient man trotzdem Geld.
Die Umsätze waren und sind hoch im Moment. Dann schauen wir noch auf Silber. Da können wir eigentlich kurz bei Meinung Report bleiben, das hast du mir im Vorfeld schon verraten, dass der steht ja wieder im Fokus jetzt, Ausbruch aus Mehrjahreshoch steht
an. Also Silber ist, ja, nach einer langen, also das hier ist der Chart zurück bis 25, also über ein Jahr. Das hier war dieser Trump-Crash, da hat es mich auch gewundert, dass Silber ist vom Hoch 20% gefallen, mehr als der Aktienmarkt, mehr als der Bitcoin, wobei Silber jetzt mit den Zöllen auch nicht so viel am Hut hat, aber es ist halt ein sehr volatiler Markt. Silber ist quasi der volatile Bruder vom Gold. Aber jetzt, nach einer längeren Seitwärtsbewegung, sind wir nach oben raus und sind jetzt auch über das Jahreshoch. Wir haben ein neues Jahreshoch gemacht. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Hoch vom letzten Jahr. Aber da sind wir jetzt auch fast dran. Es fehlen, glaube ich, noch 30, 40 Cent. Und dann könnte es richtig dynamisch werden. Und weil ich das schon länger erwartet habe, habe ich im weiteren Report verschiedene Silberspekulationen. Eine, da ist das Ziel 500%, das wird dann erreicht, wenn Silber auf $50 steigt. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber das könnte sogar dieses Jahr noch passieren. Und wenn das passiert, dann vom Ursprung hat diese Spekulation ein Potenzial von 500% gehabt. Jetzt ist es schon ein bisschen gestiegen, es verbleiben aber immer noch 366%
Gewinn. Wenn man das verpasst hat, was wir auch jetzt verraten, man kann jetzt noch
einmal den Mann-Report bestellen, dann kriegt man sofort mit der Bestellbestätigung alle Kennzahlen zu dieser Spekulation und kann dann sofort mitmachen. Und das macht Sinn, weil das ist eine wilde Grafik. Ganz einfach, der Silberpreis ist in Grau. Da sieht man nochmal, das ist das letzte Jahr. Nee, das ist zurück bis 2019, sorry. Mhm. Erstmal klar, diesen Aufwärtstrend, den wir haben. Und das hier unten, das ist das Gold-Silber-Ratio. Das ist also quasi das Verhältnis von Gold und Silber. Wie viel Unzen Silber brauche ich, um eine Unze Gold mir zu besorgen? Und da sieht man, wir hatten in der Corona-Zeit, im März 2020, diesen Anstieg das von 70 auf über 100, auf 120 sogar. Das lag daran, dass Gold damals so extrem gestiegen ist. Corona-Panik, Gold ist rauf, Aktien runter. Und direkt im Anschluss daran hat dann Gold gar nicht an Wert verloren, aber Silber ist auf einmal gestiegen. Man sieht es hier, der Silberpreis ist extrem gestiegen, 150%. Das Gold-Silber-Ratio ist extrem gefallen. Und etwas Ähnliches haben wir jetzt hier gehabt. Wir haben einen extremen Anstieg gesehen des Gold- und Silber-Ratios und jetzt geht es wieder runter. Also gut möglich, dass das jetzt der Startschuss sein könnte für eine ähnliche Bewegung, wie wir sie 2020 bei Silber hatten. Und hier sieht man nochmal auch ein sehr schöner Chart. Gold und Silber übereinander gelegt. Und das hier geht zurück bis 1975. Das hier war dieser irre Anstieg, der Gebrüder hat. Und man sieht, Gold ist zuerst gestiegen. Ja, da ist Silber sogar zuerst gestiegen. Aber der Silberanstieg ist deutlich größer ausgefallen. Das war 2011 genauso. Da ist Gold auch zuerst gestiegen und Silber dann extrem hinterher. Und jetzt haben wir wieder diesen Anstieg von Gold und Silber ist sogar noch zurückgeblieben. Also auch hier spricht eigentlich alles für steigende Silberpreise.
Also noch Nachholpotenzial. Damit sind wir am Ende. mynotepoint.de, da bekommt man dann alle Infos, hast du gerade schon gesagt, dass man sich jetzt anmeldet, dann auch dieses...
Und die neue Silberspekulation.
Genau. Richtig. Dann war's das. Dankeschön für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin.